This Way Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski, Patrick Tiede wie immer an meiner Seite und ein ganz besonderer Gast, Florian Reichelsdorfer, aka FR, war lange für Adidas tätig, hat sich viel darum gekümmert, dass vor allem KünstlerInnen, aber auch andere bekannte Persönlichkeiten Adidas Schuhe und Klamotten tragen, mittlerweile bei Hugo Boss. Deswegen wird es auch im Interview viel um die Frage gehen, kann Hip-Hop von Marketing profitieren und inwiefern oder auch umgekehrt? Und was uns auch beide interessiert, wie ticken junge Leute überhaupt? Aber
dazu, mich auch.
Mich auch, ja. Darauf kommen wir später zu sprechen. Erstmal wollen wir mit Oder-Fragen starten, die du möglichst schnell beantworten musst.
Oh, shit.
Ist nicht so. ist, glaube ich, ganz entspannt.
Okay.
Only Murders in the Building oder Breaking Bad?
Only Murders in the Building.
Herzogenaurach oder Berlin?
Berlin.
Chemnitz oder Berlin?
Berlin.
Adidas Ultra Boost oder Stan Smith?
Ultra Boost.
Gucci oder Kenzo?
Gucci.
Team Worst Behavior oder die Cremigen?
Worst Behavior.
Kanye oder Beyoncé?
Kanye, easy.
Mobb Deep oder Wu-Tang Clan?
Wu-Tang.
Pusha T oder Playboy Carti?
Pusha.
Adidas oder Hugo Boss?
Oh. Oder? Nein, natürlich jetzt Hugo Boss. Ganz klar.
Erstmal wollen wir auf deinen Hip-Hop-Background so ein bisschen eingehen. Du bist immer noch DJ Handschuh. Mhm. Hast auch Graffiti und Rappen ausprobiert?
Probiert. Betonung auf probiert.
Aber wie war dein Name als Rapper?
Ich hatte nicht mal einen. Also es war wirklich... man merkt ja dann schon beim Schreiben so, hat das Hand und Fuß, geht das irgendwo hin oder nee. Und dann merkt man schnell nee.
Das hast du selber gemerkt. Ganz viele merken das ja heutzutage, finde ich, immer nicht.
Leider, ja. Leider. Nee, da hatte ich genügend Selbstreflexion. Und auch um mich rum Leute, die es einfach besser konnten. So. Also du fängst ja an mit, bevor du Texte schreibst, fängst du ja, würde ich sagen, an mit Freestylen. Du versuchst ja zu freestylen. Und wenn du merkst, so, du kommst nicht weiter als einen halben Satz. Und um dich rum gibt's aber Leute, die machen 2-3 Minuten Freestyle. Merkst du, okay, ne, das wird nix. So. Ist ja heute nicht mehr so. Freestyle da keiner mehr.
Meinst du, das wird nochmal ein Ding? Also gestern war ich auf einer Panel-Diskussion, da war Aisha Vibes auch, die vor allem ja dann durch Freestyles auch erste Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie siehst du das? Ist das ein Ding, was vielleicht auch, oder auch Mero oder so? So, oder, viele haben ja auch diese im Auto rappen.
Ja, aber ich glaube, das sind heutzutage dann eher wie in Amiland sozusagen Freestyles. Das
genau.
sind quasi geschriebene Texte, die halt so Freestyle-mäßig mal kurz so rausgehauen werden sozusagen. Ich glaube, dieses ganz klassische Freestyle ist zumindest mein Eindruck, das machen auch nicht mehr so viele, ne? Weil auch sich die Battle-Kultur ja auch zum Beispiel dahin entwickelt hat, egal ob es jetzt irgendwie Dizzily ist oder Rapper Mittwoch oder Top Tier Takeover, ne? Es waren ja gar keine klassischen Freestyle-Battles mehr, sondern es war ja immer geschrieben dann alles.
Genau, ne, das meinte ich. Also das klassische Off the Dome, so nichts geschrieben, nichts vorbereitet, das gibt's ja kaum noch. Und wenn, dann ist es echt oft schlecht, sondern besser, nee, nimm mal den geschriebenen. So.
Voll.
Aber beim DJing bist du dann geblieben, legst auch immer noch auf und hast aber auch Scratches dann beigetragen zu Songs unter anderem. Die Cremigen zum Beispiel, die angesprochen haben, das war dann deine Crew?
Meine erste Crew war das, genau.
Ach, du hast mehrere.
Das war die erste Crew, mit der ich so ausprobiert habe, wo wirklich so im Kinderzimmer die Plattenspieler und Nadeln von den Eltern kaputt gemacht, bei jedem zu Hause von uns, bis ich dann irgendwann meine ersten eigenen hatte. Wirklich irgendwie so... Mic irgendwo einstöpseln, irgendwie auf Record, auf Tape und so. Und dann auch erste Jams und so spielen. Und dann irgendwann habe ich mich Cronite angeschlossen. Ein Rapper, der auf auch aus
der Nürnberg Gegend, kam der doch.
Genau, oder? Nürnberg führt, genau. Und auf Englisch gerappt, bei Universal auch gewesen. Und da war, mit dem war ich ein paar Jahre unterwegs, auch auf Tour und so.
Krass. Das war dann. Macht der heutzutage noch was?
Nicht mehr wirklich aktiv.
Ich habe mich witzigerweise letztens mit Mirko Burkhardt, der bei uns arbeitet bei Walk This Way, der hat damals bei Universal Cronite gearbeitet.
Ach, wirklich?
Ja, und wir kamen irgendwie drauf, weil wir haben uns über Produktion unterhalten und ich fand, der hat damals sehr außergewöhnliche Produktionen gehabt. Die waren sehr Synthie-lastig und die hatten so einen gewissen Vibe und die waren für die damalige Zeit schon sehr, sehr, sehr weit voraus.
Es lag auch daran, also die ersten Produktionen von Crow Night war alles noch Kotze und Style Wars. So, okay, krass. No Remorse.
Okay, krass.
So.
Mhm.
Und dann hatte Tony Crow Night, der hatte, dadurch, dass er Kroate ist, Hookup nach Zagreb und hatte dadurch als einer der ersten die ganzen Kroaten-Beats, Kool-Aid und so. Die ja dann irgendwann auch so die ganze Hamburger, die alle hatten diese Kool-Aid-Beats und so aus Zagreb, diese ganzen kroatischen Beats, und er hatte die vorher schon so ein bisschen.
Krass.
Ja.
Aber rappt der noch? Macht der noch irgendwas?
Nee, also nicht mehr wirklich so aktiv. Mhm. Auch Familienvater, alle jetzt mittlerweile so.
Verrückt. Aber Mode und Hip-Hop, das hatte ich schon immer, oder Mode im Hip-Hop hatte ich immer interessiert. Du hast dann relativ schnell dein Hobby zum Beruf gemacht, sagst du, und dann auch dein Praktikum bei Adidas gestartet, wo du erstmal 2 Wochen alleine warst und ein bisschen rumwerkeln konntest und die Konkurrenz analysieren musstest. Du bist aber trotzdem knapp 15 Jahre da geblieben.
Mhm.
Erzähl doch mal ein bisschen vor allem von deiner letzten Station. Mhm. Was genau war da genau deine Aufgabe und wie bist du da rangegangen?
Mhm. Also meine letzte Station, mein letzter offizieller Titel bei Adidas war Global Director for Culture Marketing. Hat sich aus einer anderen Abteilung entwickelt, die ursprünglich Entertainment and Influencer Marketing hieß. Also wenn du dir Adidas als klassischen Sportartikelhersteller anguckst, dann ist jedem relativ verständlich oder klar, was ein Sportsmarketing bei denen macht, dass es sich eben um die ganzen Relationships zu Spielern, Verbänden etc. kümmert. Und wir waren sozusagen das Äquivalent zur Entertainment-Welt. Ja, also alles, was von A-Level-Celebs geht, bis hin zu, was wir irgendwie so auf einer lokalen Ebene in Städten machen, kleine Communities, Creative Communities irgendwie, die kennenlernen, die versuchen zu unterstützen, durch unser, muss nicht immer Budget sein oder irgendwie eine Ausstattung, manchmal ist es auch unsere anderen Ressourcen, die wir haben, ja, unser Zugang vielleicht zu irgendwelchen Fußballteams, unser Zugang zu irgendeinem Trainernetzwerk, unser Zugang zu irgendwelchen Facilities, die wir haben, Gebäuden, Einrichtungen wie die Sports Space, die wir hatten in Berlin, Zugang zu Sport, so, das sind einfach Sachen, die viele gar nicht so auf dem Schirm hatten, und die gerade der Zugang zu Sport war für viele ich würde sagen, so in diesem ganzen Entertainment-Ding nicht wirklich der naheliegendste oder hätte vielleicht ohne uns gar nicht stattgefunden, wenn von uns nicht jemand gesagt hätte, hey, morgen 37, lass Sport machen. Ja, so, nee. Nee. Aber dann irgendwann haben die Leute es zu schätzen gelernt und und so zum Ende hin mich wieder ein bisschen fokussiert. Also das eine war so dieser große Entertainment-Bereich und dieses ganze Thema Künstlerausstattung, mit Künstlern zusammenarbeiten, Künstler und Creatives für Kampagnen an Bord holen, und habe da mich vorrangig auf Europa konzentriert, hatte Teams in London, Berlin und Paris. Und der andere Teil war wirklich das Thema Collabs. Auch da haben wir uns ein bisschen aufgeteilt.
Also zusammenarbeiten, dann wirklich einen Schuh zu kreieren mit.
Genau, genau, einen Schuh, eine ganze Kollektion etc. Mhm. Und da habe ich mich so ein bisschen auf den Streetwear-Bereich konzentriert. Also solche Themen wie Kerwin Frost, Sean Wotherspoon, alles, was so ein bisschen in die Ecke geht. Da kommen auch noch ein paar raus, die noch nicht draußen sind.
Aber echt? So lange dauert das?
Ja, denn? Ja, du hast so eine 1,5 Jahre, 2 Jahre Vorlaufzeit.
Ach, krass.
Ja.
Weil da ja unter Umständen der Trend, so wie du das dann auch kreierst, schon nicht mehr ist, ne? Dass du sagen würdest, oh.
Im schlechtesten Fall ja.
Oder sieht man das so weit voraus? Oder versucht man das eigentlich so weit durchzudrücken, dass es dann der Trend wird?
Das ist so ein bisschen die Mischung aus beiden. Ja, also, und du musst ja auch so sehen, dass Trends siehst du ja ab einem relativ frühen Level in der sehr kleinen Nische. Ja, du siehst Sachen, die sich entwickeln in einer sehr kleinen Nische. Und wenn du jetzt ziehst, irgendwie so die ersten Leute ziehen irgendwie den und den Style an von Sneakern, sind aber Leute, die jetzt nicht irgendwie auf der Bühne stehen, sondern eher so Mikrokosmos. Und siehst, es passiert aber in mehreren globalen Städten, aber auf wirklich kleiner Flamme. Wenn du am Tag drauf genau den Style rausbringen würdest, könntest du gar nicht die Mengen abverkaufen. Das heißt, du weißt schon so ungefähr, bis es sich für uns auch lohnt oder als für eine Marke auch lohnt, das dann auch wirklich kommerziell rauszubringen, braucht es die Zeit. Also
ist so ein bisschen. Aber wer entdeckt das in den verschiedenen Städten? Gibt es denn eigentlich, also ich finde das gerade interessant, weil da gibt es ja eine Parallele eigentlich zur Musik sozusagen. Gibt es so eine Art Talent-Scouts, die dann durch Paris, Mailand und Co. laufen?
Genau,
und
das ist die Aufgabe unseres Teams.
Okay, krass.
Oder meines Ex-Teams. Genau. Ja. Also das ist schon wirklich die Aufgabe. Wir haben es auch immer verglichen mit der Arbeit von einem A&R und oder einem Talent-Scout. Also du bist wirklich, du kannst den Job nur machen, wenn du ein bisschen was von der Kultur verstehst, in der du relevant sein möchtest, da auch entsprechendes Netzwerk hast, damit solche Sachen auch wenn du sie nicht zuerst siehst, aber durch jemand anderen wieder an dich herangetragen werden. Ja? Also du bist schon wirklich abhängig davon, dass du so vernetzt bist, dass du es auf dem Schirm bekommst. Und dann musst du es natürlich intern auch wieder pitchen. Also nimmt dir auch keiner irgendwie alles 1:1 ab, nur weil du sagst, ich glaube. Und da musst du auch überzeugend sein und musst gucken, dass du irgendwie da einen Business Case draus machst.
Ist es mittlerweile auch paralleler, die Trends? Also ich war so vor 10 Jahren in Frankreich ein Jahr und hatte das Gefühl, dass TNs und Jogginganzug und so, dass das halt da schon so Standard war und dann irgendwie ein paar Jahre später erst nach Deutschland kam und dann irgendwie auch Standard wurde und so ein Dresscode. Wie beobachtest du das?
Ich finde, das ist ein Trend, der für mich viel mehr auf Musik zurückzuführen ist als auf Fashion. Also es ist, und das ein bisschen auch widerspiegelt, wie so die Hip-Hop-Kultur auch funktioniert. Ne? Also es war ja schon in den 90ern so, dass hier in Deutschland alles das wiedergespiegelt hat, was in den USA war. Ja? Frankreich war teilweise auch noch mit weit vorne so, wo du sagst, damals NTM, IM etc. Vom Style, von der Art, wie sie sich anziehen. Und das passiert heute genauso wieder. Also das, was du musikalisch hörst, wo du sagst, das haben die sich bei den Franzosen abgeguckt oder in UK, die gucken sich nicht nur den Sound ab, die gucken sich auch das Outfit ab. Und daher ist es eher eher kommerzielle Fashion-Trends, die durch die Musik mit rüberschwappen auf jeden Fall. Und die haben es wieder irgendwo aus der Fashion-Szene. Im Prinzip funktioniert es so, die Sachen entwickeln sich irgendwo in der Fashion-Szene, irgendein Rapper, bleiben wir jetzt mal bei Rap, sieht's, guckt sich's ab oder hat einen richtigen Stylisten, der ihm sagt, hey, das musst du anziehen. Ja? Dann wird er vielleicht am Anfang noch belächelt, irgendwann baut's die Credibility auf, dann wird's zu einem breiteren Trend, dann haben's alle Rapper an und dann wird's ein Commercial Business schon.
Habt ihr denn auch Platzierung in Songs versucht oder war das jemals ein Ding?
Nee, da hatten wir einfach auch die Größe, dass es eher umgekehrt war. Also, dass du so alle paar Wochen hast du mal so einen Adidas-Song geschickt bekommen.
Ach so, wirklich? Ja, ja. Aber dann so richtig anbiedernd Adidas oder hey, ich habe hier Adidas mal in der Zeile erwähnt.
Nee, teilweise ganze Songs mit Musikvideos auch so. Es gab auch eine Zeit, so ich würde sagen 2009, 10, 11, keiner wusste warum, aber waren wir irgendwie kurzzeitig so the hottest brand in Atlanta. Einfach so aus dem Nichts. Und da gab es dann ganze Musikvideos, die head-to-toe waren, so ohne dass wir irgendwas damit zu tun hatten. Und die über Adidas gerappt haben, etc.
Okay.
Hat sich einfach so ergeben.
Und Zusammenarbeiten zum Beispiel beim Yeezy oder so. Also das war ja ein Riesenprojekt, wo du auch zumindest auf Insta dabei warst. Also du hast auch teilweise Kanye getroffen oder dann bei diesen Gospels warst du auch dabei. Aber warst du auch involviert in diese ganze Kampagne?
Also ich hatte das Glück, ab und zu dabei sein zu können, hatte aber auch das Glück, nicht an allem in allem extrem involviert zu sein. Also das lag schon vor allem auf den Schultern meines damaligen Chefs, John Wexler. Wie gesagt, für mich war es wesentlich positiver als für viele andere zu dem Zeitpunkt. Was einfach eine sehr, sehr intensive Zeit, glaube ich, für Adidas war und immer noch ist. Ich meine, das Business ist riesig, ja, ist so groß wie ganze Brands. Aber dann, da gehört einfach auch viel dazu, das wirklich so umzusetzen. Ich sag mal so, ich habe das Glück gehabt, so eher so die Benefits davon manchmal mitnehmen zu können. War aber zum Glück nicht wirklich dafür verantwortlich. Im Detail.
Krass. Sag mal, an welchem Punkt oder gab es so einen ganz entscheidenden Punkt in der, sag ich jetzt mal, Karriere bei, oder in der Historie bei Adidas, wo man festgestellt hat, man macht mehr als Sportartikel, sag ich jetzt mal so, und man ist wirklich Fashion? Also gab es da so einschneidende Momente oder wie hat sich das eigentlich entwickelt? Weil gefühlt fand ich zumindest, weil du eben die 90er auch nochmal gesagt hast, war Adidas da ganz viel im Sport, also zumindest in meiner Erinnerung, wirklich Sportartikelhersteller. Und mittlerweile ist ja wirklich richtig Fashion, ne? Also gibt's ja alles Mögliche und ganze Modelinien davon so.
Naja, ich würde sagen, zu der Zeit, als ich eingestiegen bin, da gab es schon Adidas Originals, also es gab schon den ganzen Lifestyle-Bereich und die Lifestyle-Subbrand. Mein Praktikum habe ich 2006 gemacht, 2007. Und da war gerade noch die Missy Elliott-Kollektion, die ja auch large war. Krass. So, also es war damals schon echt das ganze Lifestyle-Thema und Arbeiten mit Künstlern war schon relativ groß. Du hattest parallel dazu, so dann, ich glaube, so 2008 war das auch so in dem Dreh, als dann auch Reebok, die Adidas ja dann gekauft hat, die ja dann auch ein komplettes Portfolio hatten. Ich glaube, die hatten 50 Cent, Jay-Z mit dem S. Carter-Schuhen, die hatten Daddy Yankee, das war alles gleichzeitig. So
krass.
G-Unit, das war crazy.
Schon wieder vergessen.
Ja.
Krass.
Wobei G-Unit fand ich als Schuh auch immer mega unattraktiv. Wie hast du das auch bei Yeezys? Da habe ich auch teilweise, also die ersten Modelle fand ich noch okay, aber bei den letzten, die teilweise rausgekommen sind, oder auch diese Crocs-ähnlichen, die du ja auch hast, hast du manchmal die Silhouetten gesehen und gedacht so, das ist aber gewagt? Oder hast du gedacht, das läuft auf jeden Fall?
Gewagt sind sie alle. Ja. Aber das fand ich auch wieder gut. Also ich, das spiegelt für mich aber auch ihn als Künstler wieder. Ganz oft, wenn du ihn vergleichst mit anderen Künstlern, gibt es einige, die auf dem, ich will jetzt hier keine Kontroverse lostreten, aber wenn ich zu der Zeit, als es Watch the Throne gab, hast du die beiden natürlich auch ein bisschen verglichen. Und für mich war, klar ist Jay-Z large und alles und lyrisch auch weit vorne, aber wenn du dir anguckst, wie die Alben waren musikalisch, war es immer so ein bisschen play it safe. Was zu der Zeit funktioniert hat, ja, die Produzenten hat er drauf gehabt. Wenn es in die Trap-Richtung ging, ging es das. Wenn es dahin ging, ging es dahin. Das hat sich so auf den Alben wiedergespiegelt. Bei Kanye war immer so, du wusstest nicht, was kommt. Und das war für mich aber gerade geil. Und auch bei den Schuhen. Also nicht jeder hätte so einen Schuh oder solche Schuhe gepusht. Und dann, du siehst ja auch, manche sind vielleicht in ihrer Urform als Yeezy zu krass. Aber dann siehst du, was die wieder für einen Trend in Silhouetten auslösen, der sich dann durch eine ganze, also wie viele Foam-Schuhe gibt's jetzt schon, ja? So, klar, manche würde ich auch nicht anziehen, ja? aber ich mag's. Manche mag ich zum Beispiel auch nur, selbst Modelle, die ich habe, die habe ich noch gar nicht angehabt. Die mag ich einfach nur, wenn ich mir die so angucke, so als Design-Ding. So, die würde ich mir einfach in den Schrank stellen.
Dann holst du sie einfach kurz raus, guckst sie dir an, bist glücklich, stellst wieder zurück und dann startest du den Tag. Ja,
genau. Bist du selber ein Sneaker-Sammler?
Sammler würde ich jetzt nicht sagen, weil dazu bin ich nicht. A, war ich zu sehr auf eine Brand beschränkt. Ja.
Aber Liebhaber dann auf jeden Fall.
Ja, ich kann sie. I can appreciate them. So, also ich mag's und ich kann mir auch nicht irgendwas anziehen so. Aber ich habe jetzt war nicht so auf der Jagd, wie es viele sind so. Ja, und auch nicht das so Knowledge, was viele haben.
Ja, das ist kein Raffle machen.
Naja, ab und zu ist mal immer einer übrig geblieben vielleicht.
Ach so, ja.
Ja. Aber nee, also ich habe viel zu viele, auch viel zu viele, die ich noch nie anhatte. Aber die werde ich jetzt mal anfangen zu tragen, würde ich sagen.
Aber bei Every Size sagst du, dass du die sonst spendest. Das ist jetzt ja konträr, wenn du die dann doch nicht trägst.
Nee, ich gebe Massen weg. Ich habe auch schon Massen. Aber so gewisse Sachen, ich habe zum Beispiel so einen Campus von House of Pain. Ganz grün, House of Pain Logo, den wir, glaube ich, 2008 oder 2009 irgendwie zum St. Patrick's Day gelauncht haben. So, den gebe ich nicht weg. Oder es gab, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Vibe Magazine. In den USA, wir haben ein Forum mit denen gemacht, auch schon vor über 10 Jahren, so, das ist so eine Special Edition, habe ich noch nie angehabt, der bleibt in der Kiste. So Sachen, die hebe ich auf, so, auch wenn ich weiß, ich werde die nie tragen.
Nicht mal zum Jump Around in House of Pain. Schuhen, nee. Das wird auch eigentlich.
Ich weiß auch nicht, wann ich dazu das letzte Mal getanzt habe. Oder gejumpt bin.
Nochmal ein bisschen konkreter auf deine um auf einzelne KünstlerInnen Co-ops auch einzugehen. Mhm. Also du hast dich auch ein bisschen mit so einem Mode A&R verglichen, also deinen Job, dass du halt wirklich so rausgehst und suchst, wer könnte dann irgendwie groß werden. Teilweise war es dein Glück, wie auch bei Katy Perry zum Beispiel, mhm, die dann einfach später groß wurde. Oder Post Malone hast du auch recht früh gebucht. Erzähl doch gerne nochmal davon Beispiele, also von deinen Lieblings-Co-ops.
Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich derjenige bin, der wirklich die entdeckt und dann zu anderen Leuten geht und sagt, ey, habt ihr den oder die auf dem Schirm? Es ist eher so, wie ich es vorher gesagt habe, dass du auf ein Netzwerk angewiesen bist. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich, wirklich, wirklich gute und coole Leute in meinen Teams hatte. Egal, ob es in London, in Paris oder hier in Berlin war. Die einfach so tief in dieser ganzen Szene und Materie waren und mich dann immer auf Sachen aufmerksam gemacht haben. Ob es eben dann die Zusammenarbeit mit den Jungs von 100 war hier in Berlin, die dann mir eben gesagt haben, hey, hier, Post Malone müsst ihr machen. Damals war auch Julian Gupta war dann noch involviert in das Booking und so. Mit dem haben wir die ersten 100 zusammen gemacht.
Und wie sah das dann zum Beispiel aus? Also das war dann einfach ein Gig von Post Malone und irgendwo stand dann Adidas Banner?
Wann war das?
2014.
Das ist ja sehr früh, ne?
St. Georg war es noch, ne? Genau, so ein winziger Schuppen.
Der hatte damals nur Soundcloud. White Iverson war das bekannteste.
War das so viel früher raus? Wann kam das erste Album? 2015, 16?
Ich glaube 16.
Das ging danach 16, relativ schnell. Und wir haben, also es gab 100 als Kollektiv, die es auch immer noch gibt, die so eher sich multidisciplinary, würde ich sagen, ja, Kunst, Musik etc. Und die wollten gerne so ein Veranstaltungsformat starten und wir haben gesagt, okay, wir unterstützen euch dabei, aber wir versuchen so ein bisschen als Brand das jetzt nicht komplett zu übernehmen, dass es vorrangig wie eine Adidas-Party wirkt. Wir haben die machen lassen, wir haben denen ein bisschen Budget gegeben, wir haben uns klar, haben wir gesagt, hey, die Künstler, die auftreten, die bekommen Adidas-Gear. Wir können gemeinsam einladen. Wir machen vielleicht irgendwo Logo smart irgendwo hin, dass es nicht zu heavy ist. Die wollten gerne Shirts machen, ein Shooting machen als Ankündigung. Wir haben uns dann, ich glaube, es war Post Malone, da haben wir das den Künstler so angekündigt, dass wir einen Superstar genommen haben und haben auf den mittleren Streifen Post Malone mit reingelasert. Mhm. Ja, auf den schwarzen Streifen. Und die Jungs haben dann eben über den 100-Account den Schuh fotografiert und gepostet und der Schuh war im Prinzip die Ankündigung für den Headliner. Ohne dass jetzt Bezug genommen wurde auf, was es für ein Schuh ist, sondern es war einfach nur ein Medium, das sie genutzt haben.
Wobei sowas wahrscheinlich schon sehr teuer ist, ne? Weil ein Schuh zu lasern, oder ist das eigentlich relativ easy, weil ich denke mir eher an Stückzahlen.
Wir haben einen Inline-Schuh genommen, also einen ganz normalen weißen Superstar, schwarze Streifen, und haben den genommen und haben ihn einfach zu so einem Laden, wo du so mit so einem Laser...
Ah, also jetzt nicht in der Produktion schon, sondern das war so nachträglich wie Beflockung ungefähr. Nein. So.
Okay. Ja, genau, genau. Einfach versucht, irgendwie smart zu sein. Und klar, heutzutage ist viel von dem auch Instagram, was dir irgendwie so zufliegt, um die Ohren fliegt, wo du Zugang bekommst und was es auch vieles erleichtert, weil du einfach auch teilweise direkt Kontakt aufnimmst. Ja, also ich sag mal, vor Social Media oder vor Instagram war es halt immer irgendwie, entweder war es was Persönliches, den du kanntest, oder du musstest irgendwie gucken, gibt es da ein Management, du musstest irgendwelche E-Mails und so. Und jetzt kannst du einfach direkt die Leute anschreiben und sagen, hey, ich finde das gut, was du machst. Wollen wir irgendwie mal zusammenkommen? Können wir dich irgendwie unterstützen? So. Und von da geht's dann los.
Wie sehr verändert TikTok gerade euer Game?
In meinem jetzigen Job sehr. Weil wir als Target Audience für Hugo ganz klar Gen Z haben. Und für Gen Z ist wiederum TikTok das Hauptmedium. Mhm. Ja, also wesentlich mehr als Instagram. Und dadurch verändert sich eher im Marketing verändern sich Sachen, weil du natürlich, es wird anders konsumiert, du musst andere Formate produzieren, musst auf andere Dinge achten, es hat viel mehr so einen DIY-Charakter, wenn du da dann mit so high-glossy Content gehst, den da drauf packst, sind die so, ne? Also das ist eher der Unterschied. Ich würde sagen, alles, was so Fashion, Collabs, also Streetwear angeht, das ist schon noch mehr auf Instagram angesiedelt, als auf TikTok. Auf TikTok hast du, entdeckst teilweise Trends. Ja? Also eher, wenn es darum geht, was Leute tragen an Silhouetten oder was, wie sie Sachen stylen. Gerade gab es einen Trend auf TikTok, dass Leute wieder Dickies tragen und die aber so tragen, dass sie sich den Bund hier umklappen, weil bei der Dickies ist hier im Bund sind die Logos. Das heißt, die klappen sich den Bund so um, dass die Logos sichtbar sind.
Waren bei Dickies Hosen innen die Logos? Mhm. Das ist zu lang her.
Ja.
Wirkt ja wie ein Fehler, ne, eigentlich.
Ja, aber ist so, also das, die sind da so, also klar, die haben ihr Label hier draußen, aber innen drin sind die nochmal, in der Bund ist so weiß und dann sind die so reingedruckt.
Krass. Ja, an weißen Bund kann ich mich drin erinnern, auch von früher, aber ja.
Irgendjemand war der Ansicht, das ist geil und viele andere haben es gesehen und machen es jetzt auch. So. Also ich würde sagen, TikTok ist nochmal so ein Ding, wodurch so solche Sachen sich irgendwie viel schneller Fahrt aufnehmen. Ja, also und auch viel messbarer Fahrt aufnehmen. Auf Instagram ist es eher so, da siehst du es mal hier und siehst irgendwie mal da, aber es wird dir nicht so zugetragen, wie irgendwie auf einmal, uff, guck mal hier, das Video ist, hat so viele Million Views, weil jemand irgendwas so und so trägt. Das ist da viel, viel schneller, viel schnelllebiger. Hm.
Nochmal kurz zurück, auch die Grundfrage so ein bisschen. Was kann Marketing zu Hip-Hop beitragen oder macht das auch eher kaputt? Gerade auch damals natürlich Thema Sellout oder so, aber auch an sich, wie siehst du das? Also aus deiner Perspektive ist es wahrscheinlich eindeutig, aber...
ja, ich meine, wir hatten ja schon mal ein ähnliches Gespräch dazu, zu dem Thema. Ich denke, seitdem hat sich das eigentlich nur noch mehr in die Richtung entwickelt. Am Ende, je nachdem, was du für eine Brand bist, aber ob es jetzt Adidas war und jetzt ist auch bei Hugo, du richtest dich an Jugendliche und musst Teil von dem werden, was sie bewegt, das ist Jugendkultur. Und heute ist Hip-Hop so ein riesiger Teil der Jugendkultur und vielleicht das, was früher einfach Pop war. Ja? Und dadurch bist du als Brand nicht der, der irgendwie dann den Hip-Hop ausbeutet, so, sondern das macht der Hip-Hop schon schön für sich selbst, soweit wie der Hip-Hop das machen möchte. Nee, also der Hip-Hop entwickelt sich zur Popkultur, ja, und du arbeitest einfach nur weiter mit Popkultur, was du schon immer gemacht hast. Mm. Es gibt aber, ich finde natürlich, gerade im Rap bietet natürlich auch gerade, was Fashion angeht, viel mehr Möglichkeiten als so manch andere Popkultur.
Ja.
Als einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel anfängst, Künstler auszustatten und du kannst dir überlegen, fokussiere ich mich eher auf einen Rapper oder auf EDM-Artists, ja, dann wird dir relativ schnell auffallen, dass bei einem EDM-Artist du den nur von hier nach oben siehst. Ja? Das heißt, was der für Schuhe anhat,
wenn er ein Gig spielt, meinst du?
Ja, und das ist ja deren Format für Exposure. Da siehst du sie, da haben sie Reichweite, ja. Und oft ist es dann da auch so, nee, schwarzes T-Shirt, alle. Ja, okay, cool. Haben wir das schon mal geklärt. Bei einem Rapper, also in keiner anderen Musikkultur, finde ich persönlich, ist es so wichtig oder wird so drauf geachtet, was jemand head to toe anhat, wenn er auf die Bühne kommt. Ja, das war schon immer so, das wird immer noch so sein, ein Rapper kommt auf die Bühne, du guckst, was der anhat. Cool. Ja? Du guckst, was der für Schuhe anhat, was der für ein Outfit anhat, das willst du haben. Ja? Das ist bei, guck dir Indie-Bands an, da ist es...
Scheißegal.
Gefühlt. Da ist es eher so, naja, klar, abgerockte Chucks und enge, graue Jeans, cool. Ja, aber da wird nicht so drauf geachtet, was für ein Modell, oh, das muss auch alles clean sein, ja. Nichts ist so verwoben mit der ganzen Sneaker-Kultur und dieser Collectors-Kultur. Also für mich die Popkultur mit dem größten Commercial Value und auch Möglichkeiten anzusetzen, so.
Und wie siehst du das?
Was?
Also ob Hip-Hop und Marketing, ob das eher zusammengeht oder ob das schon eher so ein bisschen so ein Krampf auch hautiger ist?
Ja, also, beides so ein bisschen, also ich sehe das gar nicht so schwarz und weiß sozusagen. Ne? Also das gibt ganz viele Komponenten, wo das sehr, sehr gut zusammenpasst und matcht. Und manchmal gibt's dann halt auch immer noch so Momente, die so müh, ja, ich guck da mal weg sind, sag ich jetzt mal so, ne? Aber bei dem, was Flo gerade gesagt hat, ist mir aber noch dazu eingefallen, ne, bei Rappern ist das so, die tragen das dann auch wirklich. Und ich glaube zum Beispiel ein großer Pop-Act, da gibt's ja auch viel um Kostüme und viel künstlich. Das heißt, du kannst da wahrscheinlich, kann ich mir fast vorstellen, als Modemarke ja auch gar nicht so richtig ansetzen, dass das jetzt Teil des Bühnenoutfits ist. Also, jetzt irgendwie an Britney Spears denke, wie würdest du da einen Sneaker oder ein Shirt einbinden, weißt du? Also das nicht möglich, aber beim Rapper dann doch schon möglich so, ne? Also ist mir noch, als du es gerade so gesagt hast, irgendwie so in den Kopf gekommen so, ne? Aber ja.
Ja, ich denke auch, wichtig ist ja auch, man muss ja dann teilweise auch so ein bisschen seine eigene Meinung außen vor lassen, und muss aufpassen, dass man nicht zu so einem Hip-Hop-Beschützer wird, ja, und zu so einem alten Mann, der dann sagt, aber nee, ja, früher und so, sondern am Ende ist es das, wenn es wirklich die Jugendkultur widerspiegelt und das, was die auch, ich bin ja auch nicht, ich höre mir ja auch nicht alles an, was irgendwie ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger hört, aber wenn ich weiß, ich möchte den ansprechen, dann kann ich nicht sagen, ja, aber mir gefällt's nicht, also arbeite ich mit dem Künstler oder dem Genre oder den Songs. Klar, finde ich, wenn es dann wirklich zu so ein Lidl irgendwas Dingern wird, so Supermarkt-Raps oder sowas, da bin ich auch raus, komplett.
Das ist das, was ich meinte, ja. Da hat man manchmal nur so diese Fremdscham-Punkte, ja. Sozusagen, außer jetzt gerade der Lidl-Rapper, der, was, Lidl oder Aldi, der gerade so alle imitieren kann?
Lidl.
Der ist natürlich fresh so, ne? Ja. Aber ja, das ist ja auch ein bisschen andersrum, aber ansonsten stimme ich ja voll zu, ne?
Ja.
Aber ihr habt jetzt noch nie zusammengearbeitet, ne?
Nicht wirklich, nee.
Vielleicht auf die Kooperation, die du ein bisschen mitbegleitet hast. Also zuletzt war auch Nessie, die zum Beispiel mit Puma, warst du da irgendwie involviert oder gibst du da deinen Senf dazu?
Nee, nicht wirklich. Also ich habe den Deal eingefädelt und sozusagen dafür gesorgt, dass die beiden, also die Künstlerin und die Marke Puma, da zusammenkommen sozusagen.
Das, also du warst der Initiator dann auch tatsächlich?
Ja, genau. So. Also das habe ich gemacht. Aber was die dann daraus machen, da war ich dann nicht mehr weiter involviert. Nee,
und wieso hast du gedacht, das wird irgendwie gut passen und jetzt zum Beispiel nicht Finch und Puma oder was weiß ich?
Naja, Nessie macht sehr viel Sport oder ist eben auch in ihren Socials als Sportlerin aktiv. Mhm. Und aus meiner Sicht ist zumindest, du kannst mich jetzt mal die nächste Kontroverse vielleicht auf, ist da gerade eine wahnsinnige Lücke sozusagen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, weiß nicht, ob Covid auch was damit zu tun hat, aber dass viele Marken zumindest sich da gerade auch ganz schön zurückgenommen haben, so, ne? Und
dass die keine Marketing-Moves machen, meinst du?
Genau, auch vor allen Dingen nicht mit Künstlern, die jetzt eben noch nicht Beyoncé und keine Ahnung, Kani sind, sondern eben in einem etwas kleineren Segment. Und Puma hatte aber auch wahnsinnig Bock drauf. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach eine Lücke ist. Und wir haben dann einfach, das hat sich so ergeben, wir haben dann miteinander gesprochen und dann kam so eins zum anderen, wie das manchmal so ist. Dann,
ja. Und wie siehst du das? Also gibt's auch tatsächlich den Gedankengang zu überlegen, oh, ist die Person denn überhaupt sportlich? Sonst ergibt das gar nicht so Sinn. Oder ist es schon so viel Lifestyle, das eigentlich ist cool, ist eine coole Person oder überhaupt, wie viel achtet ihr auch auf Werte? Also wie viel ist das oder habt ihr, was repräsentiert die Person zum Beispiel?
Werte ist das, worauf du achtest. Mhm. Ja. Ob jemand sportlich ist oder nicht, hat nur dann wirklich ist nur dann von Belang, wenn du auch wirklich die Person im Sportkontext nutzen möchtest. Ja. Also zum Beispiel für einen Laufschuh, für eine Sportkampagne. Wenn ich aber ein Lifestyle-Produkt vermarkte, dann muss das vom Lifestyle-Aspekt passen. Da ist dann auch wichtig, so haben die auch wirklich Style, ja? Oder wirkt es wie angezogen oder wie im Kostüm dann, ja?
Aber das war auch der eigentliche Hintergrund sozusagen, die beiden Parteien da so zusammenzukriegen. Ne? Das war jetzt nicht nur, oh, Nessie macht Sport und deswegen. Also das war nicht der eigentliche Grund, sondern es waren die Werte und dann hat man eben geguckt, wie kann man da was gemeinsam machen und dann war Sport sozusagen unter anderem ein Punkt, wo man sich drauf geeinigt hat. So, bei jemandem wie Finch, das muss halt immer, glaube ich, es muss heutzutage wahnsinnig authentisch sein. Mhm. Finch trägt halt einfach keine klassischen Sportartikelhersteller, es sei denn, es sind halt 90er Jahre oder Anfang 2000er Fußballtrikots, weil er die halt sammelt. So. Und dann ist aber auch die Marke egal, weil dann kann es auch Ursport sein oder Erima oder was auch immer. So, der sammelt dann halt einfach Fußballtrikots und ansonsten hat er da ja einen ganz anderen Kleidungsstil. Das passt halt so gar nicht.
Ja.
Das wäre definitiv sofort eine Art Verkleidung. Es würde richtig auffallen, wenn er da jetzt mit, weil man mit einem Nike-Schuh oder Adidas oder Puma, welche Marke auch immer, das würde wahnsinnig auf einmal auffallen.
Ja, und am Ende müssen da zwei Sachen zusammenkommen. Du möchtest ja mit einem Künstler jetzt in dem Fall zusammenarbeiten, um der Kampagne, wenn es jetzt eine Kampagne ist, der Kampagne mehr Relevanz zu verleihen, ja, durch diesen Künstler und die Authentizität von dem Künstler. Zum anderen möchtest du ja auch wieder die Audience vom Künstler erreichen. Also muss auch die Audience, die dieser Künstler erreicht durch seine Kanäle, muss passen zu dem, was du suchst. Ja, die Sachen müssen auf einen Nenner kommen und dann muss es sich einfach authentisch anfühlen oder auch aussehen, sonst ist es für beide Seiten nix, weil du verlierst, der Künstler verliert seine Kredibilität, dadurch kriegst du diese Relevanz nicht, die du möchtest, und die verliert er dann auch gegenüber seiner Fanbase, sag ich mal, wenn die sehen, ja, pff, das denn, nee, drop mal den nächsten Song, so, ja, oder Video.
Ist denn in den Deals auch inbegriffen, dass sie dann für eine Zeit lang keine großen anderen Kampagnen machen sollen? Mhm, also zum klar. Beispiel jetzt nicht direkt dann ihr Image mit einem McDonald's-Rap zerstören, bevor euer Schuh rauskommt oder so?
Nee, das glaube ich nicht, aber McDonald's mit direkten, direkten genau. Konkurrenzen. Ja, ja, gut, also wenn du in dem klar. Fall Beispiel Adidas hättest, dann dürften die sehr wahrscheinlich kein Nike tragen.
Ja, ja. Ja.
So.
Aber alles andere kannst du gar nicht verbieten, weil du ja dann in dem Moment einen Verdienstausfall einforderst bei den Künstlern, ja. Wenn der jetzt sagt, hey, die legen 2 Millionen auf den Tisch für so einen McDonald's-Rap, ja, entweder zahle ich ihm die 2 Millionen und sag, mach mal nicht, werde ich wohl nicht, also rap los. So.
Okay. Und du hast auch deswegen noch keinen Deal dann gekillt?
Das hat seitdem keiner aber für McDonald's gewerbt.
Nee, hatten wir bis jetzt noch nicht. Also nicht, dass ich, nee. Gibt immer mal Momente, da knirscht's.
Erzähl.
Wo es dann so, hä, aber ich dachte, Vans ist doch cool. Nee. Ja? Das ist so, wie wenn du irgendwie einen Deal machst und sagst, bist jetzt bei Pepsi und dann sagst du, ja klar, trinke ich keine Cola, aber ich dachte, Sprite ist doch fein. Nee. Ja?
Gehört Vans eigentlich auch zu irgendeiner großen Company?
Ja.
Ich war irgendwann total überrascht, dass Converse zu Nike gehört, ne?
Converse gehört zu Nike, ja.
Also war mir ganz lange
nicht bewusst. Vans gehört zur selben Company wie North Face zum Beispiel.
Okay, krass.
Ich glaube, North Face, Dickies, Vans.
Ich wollte gerade fragen, ist das wie im Lebensmittel, dass das auch so ganz viel, also dass so mehrere Modemarken unter einer großen Dachbude?
Modemarken, ganz, ganz viele. Die wenigsten auch von den großen Fashionhäusern sind noch independent. So, die das ist Caring Group und so. Also,
okay, krass.
Das so, du hast ja LVMH, wozu auch Louis etc. gehört. Und dann, das ist eigentlich, das sieht genau, dieses Chart sieht genauso aus ungefähr wie dieses Unilever Chart, was man kennt. Ja, okay. Man sagt, was? Das gehört alles zusammen?
Ja, okay.
Ist bei Mode nicht anders, ja.
Okay, krass. Ja. Also auch sowas wie H&M und Zara und all sowas?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob die nochmal zu einer größeren Gruppe gehören, aber die sind ja mittlerweile auch, also wenn du guckst, was da alles zusammengehört, da hast du H&M, Zara, and other stories, hieß es Mondays oder Wednesday, wie hieß das?
Ja, ich glaube, ich weiß, was meinst
du. Meinst, hier die alte Schönhauser in Berlin, mit Koss zum Beispiel, die fängt dann mit Koss an und geht dann so durch alle Stores, die haben, Brands, und hört da hinten mit H&M dann auf, so, weißt du, an der Rosenthaler. Also, ja.
Verrückt.
Wenn wir gerade bei Brands sind, deine Chefin Mia Sullivan sagt auch, dass ihr irgendwie in die Top 100 Brands bis 2025 kommen wollt. Was genau bedeutet das? Also von allen Brands, die es gibt? Weil in Modebrands sagt ihr ja schon.
Von allen Brands, die es gibt, ja.
Und wonach wird es dann nicht nach Marktbewertung gewichtet, ne? Weil da hättet ihr ja noch einen weiten Weg dann zu gehen.
Ja, da spielen viele, viele Faktoren mit rein. Am Ende ist es Brand Value. Ja, und die Brand Value wird dann auch von dadurch bestimmt, natürlich, wie sieht deine Umsatzentwicklung aus, aber auch, wie sehr bleibt das, was du machst, auch in den Köpfen von Leuten, wenn du sie befragst, und wie sehr sehen sie dich vor einem Competitor, oder wie weit wirst du vorher genannt in solchen Umfragen? Also so ein Zusammenspiel. Bis jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg.
Ja, witzigerweise die Marke Hugo Boss da schon irgendwie mit reingezählt gefühlt. Also geht es nicht nur um Fashion, sondern auch rein theoretisch auch um Automarken, um alles.
Alles mit drin, genau.
Okay, krass.
Nochmal zu Werbung an sich. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen einfach ein bisschen besser Bescheid heutzutage, auch unter anderem, weil er jetzt bezahlte Partnerschaft und sowas steht. Also ist ja komplett offensichtlich. Ist es mittlerweile nicht eh schwieriger, selbst wenn die Kampagne gut ist, dass die Leute das irgendwie ernst nehmen, weil sobald da bezahlte Partnerschaft steht oder so, das sofort an Wert verliert und nicht so dieses frühere Run-DMC, tragen Adidas, okay, cool, kaufe ich, und checken vielleicht gar nicht, dass da war ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar keine Koop, als sie es gemacht haben. Mhm. Aber dass es mittlerweile einfach vielen Leuten klarer wird, die es vielleicht trotzdem kaufen. Und wahrscheinlich funktioniert es immer noch, das will ich gar nicht bestreiten. Aber dass es nicht schwieriger ist, dadurch, dass Leute wissen, okay, ist jetzt wahrscheinlich, ich sehe schon an Form des Bildes bei Instagram, das ist wahrscheinlich eine Koop, die hat Geld bekommen. Deswegen ist es jetzt nicht mehr so viel wert, wie trägt es einfach, weil sie es cool findet.
Ich würde sagen, heutzutage ist es völlig klar. Also es ist auch den Jugendlichen, die sind da schon viel fitter, als wir es vielleicht früher waren. Denen ist es völlig klar, dass Künstler mit Marken zusammenarbeiten. Natürlich hast du dann irgendwann immer noch in den Kommentarspalten, ja, du kriegst es ja geschenkt und dies, das, ja, okay, sorry. ich glaube, du darfst es dir einfach nicht künstlich schwer machen, indem du versuchst, es nicht aussehen zu lassen wie Werbung, sondern das darf ruhig ein bisschen anders sein, aber dadurch ist es, glaube ich, auch wichtiger, dass du mit den Künstlern was zusammen machst, was nah an dem liegt, was sie sonst auch machen. Ja? Und dadurch du wirst es nicht verheimlichen können oder als etwas anders verkleiden können, als es ist. Du machst aber dann diesen Spalt nicht zu weit zwischen dem, was die Fans von einem Künstler sonst sehen, und dem, was du machst mit ihnen. Ja? Also, dass es eben nicht abstößt, sondern dass sie sagen, ja, okay, ist cool. Ja? Ich sehe, was Kapi da macht. So, es ist Kapi. So, es ist Sachen, die er sonst auch macht. So, nehme ich ihm ab.
Also, da habt ihr ja zum Beispiel auch eine Kampagne mit Capital Bra, und das war dann das Deutschland-Trikot.
Genau, zum Deutschland-Trikot.
Ein Schuh auch,
gemacht,
ne?
Und dann hat er seinen eigenen Schuh gehabt, genau.
Der kam auch richtig, weil ich es gar nicht weiß, der war auch ganz normal erhältlich im Handel und all sowas.
Ja.
Wynn hat doch jetzt gerade auch was mit Adidas gemacht, oder?
Ja.
Ja, ne?
Mit Lubav, genau.
Ja.
Haben wir es ein bisschen anders gemacht, da haben wir es ein bisschen anders aufgezogen und den Schuh auch nicht zum Verkauf gemacht, sondern wirklich nur eine begrenzte Stückzahl, die auch nur er bekommen hat, um es an seine Fans zu geben.
Ach, verrückt.
Also er muss es noch alles selbst verschicken. Der Arme.
Ja.
Wie du auch gut, damals.
Du hast ja angefangen, independent, weißt du, Pakete selber verpacken.
Ja, nee, gut. Wir haben natürlich, gut, ich war jetzt dann schon nicht mehr da, als es dann wirklich live ging, aber ich würde sagen, der Großteil ging ja wirklich auch zum Splash an seine Fans dann mit so einem Truck und so.
Krass.
Du bist ja auch damals, hast ja genau das gemacht, du bist nach Berlin gezogen und hast selbst dann noch an einzelne Leute die ganzen Schuhe und so verschickt. Die Entscheidung nach Berlin zu ziehen war wahrscheinlich, weil hier einfach sehr viele Leute sind, zum Beispiel in der Musikindustrie, um eben direkt den persönlichen Kontakt aufzubauen, richtig?
Ja, also das war, was die Stelle angeht, klar hatte ich auch privates Interesse, nach Berlin zu gehen, aber was den Job anging, war es wirklich so, die Stelle wurde neu geschaffen und damals gab es nur Global Office in London und in LA. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir hier noch irgendwo einen Hub machen, dann kannst du nicht in Herzogenaurach sein, sondern dann müssen wir es hier machen, wo auch wirklich was passiert. Du hast die Nähe zum Headquarter, du hast Berlin als wirklich sehr internationale Stadt. Und der Vorteil, wenn du es von null aufbaust, ist, du kannst ausprobieren. Ja, also du kannst einfach mal Sachen machen und gucken, ja, Trial and Error, funktioniert es nicht. Und wenn was gut funktioniert, kannst du das dann versuchen, zu was Größerem intern zu entwickeln und sagen,
ja, hast du da ein Beispiel?
Ich würde sagen, viele von den Ansätzen, die wir gemacht haben in Berlin, was wirklich so so mit Cultural Networks zu arbeiten, wirklich auch eher so auf kleiner Flamme, ob wir das mit 100 gemacht haben oder damals Worst Behavior, diese Workout-Gruppe, das haben wir dann in anderen Städten auch repliziert. So, das hat sich einfach erwiesen als Grundidee, die funktioniert. Und dann sehr, okay, das sieht dann vielleicht woanders anders aus, aber so die Grundidee ist gut als Zugang irgendwie. Einen Zugang zu einer Stadt zu bekommen, den bekommst du nicht, wenn du irgendwie reingehst und alles zuplakatierst. Den bekommst du, indem du die Leute kennenlernst, ja, und mit den Leuten anfängst zu arbeiten.
Da haben wir uns auch gestern gefragt, war auch auf in so einer Panel-Diskussion, die auch gesponsert war. Man kann es ja sehr, sehr schwer messen, was das jetzt bringt. Es ist ja nicht so wie Insta, du siehst, okay, so viele haben geguckt, so viele haben geklickt. Wie bewertest du das denn? Also sagst ja der Focus auf Community. Angenommen, da steht jetzt Adidas organisiert, Post Malone oder andere Konzerte. Bin ich ja nicht unbedingt, dass ich sage, oh, beim nächsten Shoppen, weil ich so dankbar für das Konzert vor einem Jahr bin, kaufe ich mir jetzt Adidas. Also natürlich hat's was, bleibt im Kopf
unterbewusst irgendwo. Was.
Genau, es ist wirklich unterbewusst und vor allem die Tatsache, dass du dort bist, du siehst dort viele Leute dann in Adidas. Ja, gerade Seeding, Product is Currency, so das ist wirklich so. Also wenn du Leuten Zugang zu Produkt gibst und dafür sorgst, dass die richtigen Leute deine Sachen anhaben und die auch anhaben, weil die Bock drauf haben. Das ist das Wichtige. Das trägt sich weiter. Ja, gerade vor allem auch, wenn du größer denkst und sagst, du willst, also viele Celebrities, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, aber dafür kenne ich, glaube ich, auch genügend Stylisten, die mir das bestätigen würden. Viele Celebrities haben keinen Style. Ja, so. Die werden angezogen oder die bekommen ihre Inspiration aus ihrem Umfeld. Die haben entweder einen Kumpel in ihrem nahen Umfeld, der wirklich Style hat und die immer irgendwie auf den neuesten Stand bringt, oder sie haben einen guten Stylisten. Und du musst Produkt an die bekommen. Du musst dafür sorgen, dass die richtigen Stylisten, die richtigen Leute in einem gewissen Umfeld dann deine Marke tragen. Und dann sehen die das immer und irgendwann sind die, warte mal, sehe ich es hier zum dritten Mal, ich will den auch schon, den Schuh. So. Ja, und ich glaube, dadurch, dass du dann einfach, du wirst sichtbar, ja, als Marke, aber nicht eben, du wirst unterbewusst, wie du schon sagst, sichtbar, aber nicht irgendwie hier von oben nach unten so, hallo, wir sind hier, die Stadt gehört uns, wir sind Berlin.
Und dann geht's nämlich, glaube ich, eher um Substanz. Das ist ja witzig, weil es so Parallelen zur Mucke gibt, ne? Dann geht's nämlich um Substanz, deswegen fängst du an, in so Mikrokosmosen anzufangen, damit das eben ein Fundament kriegt und nicht einfach nur die Stadt voll plakatieren. Dann bist du zwar einmal kurz da sichtbar, aber dann ist es so wie so ein One-Hit-Wunder, sondern du poppst einmal auf bis ganz oben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du auch schnell wieder runterfällst, kann ich mir vorstellen.
Zum Sommer-Hit.
Ja, genau.
Also du meinst jetzt den Vergleich, dass man quasi organisch wächst, nicht mit einem Hit, dass man auch irgendwie kleine Gigs und sich dadurch seine Fanbase aufbaut und das so ein bisschen...
Ja, auch einfach deine Bindung, weil wenn du die Leute, also so nehme ich es jetzt wahr, ne, sozusagen von dem, was du sagst, aber wenn dann da so eine Bindung ist, dann drangen die auch einfach über Jahre hinweg wahrscheinlich die dementsprechenden Sachen. Ja. So, und wechseln das nicht
einfach. In der Musik ist es ja auch nicht, also zum einen, dass du dir deine Fanbase erspielen kannst.
Genau.
Ja, und zum anderen bist du ja da auch nicht nur abhängig von deinen Fans, sondern du bist ja auch abhängig davon, dass auch als Künstler du ein gewisses Netzwerk aufbaust an Leuten in der Musikindustrie, sei es irgendwelche Leute auf Live-Events, Leute, Veranstalter, Techniker, egal was so. Das, ne? Jeder kann irgendwo mal, je mehr Leute von dir überzeugt sind und je besser deine Reputation ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand in irgendeiner Runde deinen Namen droppt als Vorschlag für irgendwas. So. Und so ist es auch, oder nicht anders mit Marken. So, du musst im Unterbewusstsein von Leuten sein, sodass, wenn es darum geht, irgendwie, mit welcher Marke können wir zusammenarbeiten? Ah, Adidas, Hugo. Ja, das muss passieren. Dadurch musst du aber erst stattfinden. So, dadurch musst du im Unterbewusstsein da sein. Du musst da sein, wo die Leute stattfinden, mit denen du arbeiten möchtest.
Dann hast du zuletzt aber vor allem, weil du sagst ja, du hast mit Teams und Projekten und so, hast du gar nicht so an der Front, sage ich mal, unbedingt gearbeitet, sondern vor allem die Entscheidung getroffen. Ist es das? Oder wie viel eigene Kreativität hast du da reingebracht?
Kreativität nicht unbedingt. Vielleicht hast du mal irgendwie, kannst du eine gute Idee beisteuern, wie man Sachen zum Beispiel launcht. Mein Job war es dann schon eher irgendwie wirklich... meistens habe ich über meine Teams irgendwie den Input bekommen und habe dann vielleicht den ersten Kontakt hergestellt zu einem Partner und mal grundsätzlich das Gespräch mit den Partnern angefangen, zu überlegen, so, okay, wie sieht denn die grundsätzliche Bereitschaft aus? Oder gibt es denn schon irgendwie so kreative Idee oder Ansatz? Oder wie könnte man sich's vorstellen? Und dann den Deal abgewickelt im Prinzip.
Also du hast auch verhandelt dann?
Ja.
Okay.
Ja.
Genau. Du hast schon auch angesprochen, es gibt halt verschiedene Deals, zum Beispiel bei Schuh-Collabs, ob jetzt einfach eine Summe gezahlt wird oder ob es Royalties gibt, also Anteile. Gibt es im deutschen Raum denn überhaupt so große Mengen, dass es da Royalties gab, oder war das bislang immer, hier hast du Summe X und davon machen wir jetzt, weiß ich nicht, 1000 Schuhe, 20.000, wie groß war eigentlich der Umfang so? Weißt du das so grob, wie viele da vom Kappi-Schuh da so gemacht wurden?
Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen.
Ach so, ich dachte, häufig ist es ja öffentlich, dass es dann irgendwie limitiert auf 2500 oder sowas.
Nee, okay. Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich würde nicht ausschließen, dass es auch Royalty-Deals in Deutschland gab, aber ich hätte jetzt keinen parat.
Okay. Dann würde ich auch langsam übergehen. Du hast ja die Adidas House Party auch als ein positives Beispiel genannt, die so krass war, dass sie, wie du meinst, sie auch als Vorlage für Project X, den Film vom gleichen Regisseur, der eure House Party quasi auch gefilmt hat, ne? Habe ich es richtig verstanden?
Genau.
Und bei Project X, da brennt dann ja, glaube ich, die ganze Nachbarschaft. Das war jetzt bei euch hoffentlich nicht so der Fall.
Haben wir ausgelassen.
Habt ihr ausgelassen. Aber sonst war es schon eine schöne Party.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt habt ihr House of Hugo Party gemacht. Mhm. Wie war die im Vergleich?
Wesentlich direkterer Austausch. Also wirklich, die Hausparty-Kampagne war wirklich, das war einfach vor über 10 Jahren, das war eine klassische Kampagne. Klar, die Produktion an sich war real, also ist wirklich, aber natürlich immer noch mit Set, mit Script, dies, das. Das House of Hugo zu Coachella, vielleicht erkläre ich kurz, was wir gemacht haben. Mhm. Wir hatten zu Coachella in Palm Springs so ein Haus gemietet. Es ist so ein kleines Haus mit einem Pool innen liegend, was so 7 einzelne Zimmer hat. Und das haben wir komplett einmal umgestylt als Hugo-Haus. Hatten dort 7 internationale Creator, die wirklich dort gewohnt haben, über das ganze Wochenende in den Zimmern, mit denen wir aber auch permanent Content kreiert haben.
Video-Creator, YouTube.
Genau. Vorrangig TikTok. Mhm. Haben aber auch, hatten eine Seeding und Gifting Suite, hatten einen Customization Workshop, also hatten über die Tage auch immer noch zusätzlich Publikum, Gäste, die wir eingeladen haben.
Also um es kurz zu übersetzen, es gab Geschenke und Leute konnten sich ihre eigenen Schuhe designen.
Jacken. Ja, genau. Genau.
Stimmt, wir sind ja jetzt bei Boss, nicht mal bei Adidas. Es gibt schon Schuhe?
Es gibt Hugo. Es gibt bei Hugo und bei Boss gibt's Schuhe, aber es ist wirklich so von, der Switch in meinem Kopf ist wirklich so von Footwear-driven Business zu Apparel-driven Business. Also Textil spielt die wesentlich größere Rolle bei Hugo. Und das war natürlich alles viel, viel direkter, der Content direkt live, direkt ausgespielt über Social Media. Das hatte die Hausparty natürlich alles noch nicht. Und jetzt planen wir gerade, wie wir es noch größer und noch besser machen können nächstes Jahr.
Warum denn überhaupt der Wechsel?
Mein Wechsel? War einfach der richtige Zeitpunkt. Ich war jetzt wirklich 15 Jahre bei Adidas, davon fast gleich lang in zwei, mehr oder weniger zwei Rollen. Einmal wirklich Communication, Brand Marketing für Originals, dann wirklich mehr in die Nische gegangen, spezialisiert auf dieses ganze Entertainment-Thema und Künstler. Und hab da aber natürlich schon dieses ganze Brand-Marketing-Thema vermisst. Also einfach auch für das Gesamtbild verantwortlich zu sein und nicht nur für den kleinen Teil einer Kampagne, der dann wäre, okay, welcher Künstler ist in der Kampagne? Mhm. Und die Chance hat sich jetzt bei Hugo geboten, dass ich eben als Marketing-Gesamtverantwortlicher jetzt wirklich wieder breiter denken kann. Es ist einfach wieder ein bisschen vielseitiger. Und ich glaube, der hauptausschlagende Punkt war, dass Hugo Boss gerade an so einem Punkt ist, wo die wirklich einmal alles auf links drehen. Durch den neuen CEO, Daniel Grieder, der von Hilfiger kam, der baut diese Company komplett um, weil er einfach auch das Potenzial sieht, für die meisten ist Hugo Boss, Hugo Boss. Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Hugo und Boss. Es waren schon immer zwei Brands. Die Wahrnehmung war eine andere. Und der sieht das Potenzial, diese beiden Marken auszubauen. Und sieht eben auch bei Hugo vor allem, bei Hugo ist es wirklich ein kompletter Relaunch. Bei Boss ist es, würde ich es mehr als ein Rebranding beschreiben. Ja, also das Ganze jünger machen, aber es ist immer noch Boss. Bei Hugo haben viele eh noch nicht auf dem Schirm. Da ist es wirklich, wir schaffen die Marke neu, wir bauen die neu. Und das erinnert mich sehr an meine ersten Jahre in Originals, als Originals auch noch kleiner war. Wir waren ein kleines Team. Von uns wurde erwartet, dass wir, also wir hatten eine flache Hierarchie. Alle dachten, wir feiern die ganze Zeit nur. Ja. Und wir waren ja eben so der kleine Lifestyle-Bereich in diesem riesen Sportuniversum. Und alle haben auch von uns erwartet, so ja, macht mal, gebt mal Gas, macht mal irgendwas unexpected. Und genau das gleiche Gefühl habe ich bei Hugo gerade. Ich baue das Team komplett neu auf, alles junge Leute, motiviert, sehr international. Und eben auch mit der Erwartungshaltung so, hey, experimentiert, gebt Gas, macht. So. Und das macht Spaß. Also die Challenge ist eine gute.
Wusstest du, dass das eigentlich zwei getrennte Marken sind?
Es steht schon noch irgendwo Hugo bei Boss oder so da drunter oder so, ne? Ich meine,
mir war das Ewigkeiten überhaupt nicht bewusst, bis wir uns zufällig am Flughafen mal getroffen haben vor ein paar Wochen und wir uns dann schon drüber unterhalten hatten. Und mir war das überhaupt nicht klar.
Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich glaube, also ich habe eine Zeit lang in Stuttgart gewohnt. Da gibt es ja auf jeden Fall auch so einen Hugo Boss Laden. Bin ich jetzt nicht reingegangen, ja, weil es zu teuer. Aber ich meine schon, oder auch in Parfums ist es auch, glaube ich, oder?
Das bei Parfums eigene, hast du, ja, genau.
Das ist auch orange, ne, das Hugo-Ding, oder
das
was?
Das ist das Boss. Boss das Orange.
Boss Orange, okay.
Ja, Boss Bottled und so. Also es ist so, Hugo gibt's als Brand jetzt seit knapp 30 Jahren. Hatte damals so wirklich den Launch auch als die junge Brand und vor allem in Anzügen. Mhm. Ja. Anzügen, Hugo war so die erste Brand, die wirklich so Slim-Fit-Anzüge gemacht hat. Slim mit einer auch engen Krawatte und so wirklich so diesen Look. Und die Challenge ist, dass die Marke oder die Konsumenten so ein bisschen mit der Marke mitgewachsen sind und umgekehrt. Das heißt, im Moment ist die Realität, dass wir war die Realität, dass Boss den 42-Jährigen angesprochen hat und Hugo einen 40-Jährigen.
Ui.
Und das versuchen wir jetzt wieder komplett auseinanderzuziehen. Also Boss hat als Audience wirklich so Millennials und Hugo ganz klar Gen Z, also wirklich der 20-Jährige, die 20-Jährige, so dass wir wirklich auch verschiedene Sprachen sprechen.
Krass.
Alles unter der Gesamt-Company Hugo Boss.
Also Hugo wieder cool machen, ist so das große Ziel.
Genau.
Und wie kann das gelingen? Also gerade bei Jüngeren, ich weiß nicht, gut, das ist ja nochmal eine andere Zielgruppe, aber auch gerade so dieses Phänomen, was man vielleicht in der Zielgruppe jetzt nicht mehr so krass sieht, aber da haben wir uns auch gestern drüber unterhalten, dass wir das nicht so krass hatten, das Markending, also ich habe zum Beispiel schon von anderen Parallelklassen gehört, da wurde dann irgendjemand gemobbt, weil er irgendwie eine gefälschte Adidas-Jacke getragen hat oder Fila damals oder so. Das war jetzt bei mir null so. Natürlich wusste man schon, Marken sind ein bisschen cooler als Nicht-Marken oder Chiqui wie Bonprix, war jetzt nicht so das Coolste, was man auf dem T-Shirt stehen hat. Aber es war jetzt undenkbar, dass jemand für einen Schuh irgendwie sich in eine Schlange stellt, der vielleicht auch 200 Euro oder damals.
Also du meinst dann aber auch wegen diesem ganzen Reseller-Ding und sowas, ne? Also dieses so wirklich,
klar,
das gab's ja bei uns überhaupt nicht.
Das damals auch, aber ich glaube, Leute wollen es auch an sich einfach, ob jetzt sammeln oder selbst tragen. Also Reselling ist natürlich auch ein Thema, das ist ja was, das war irgendwann da. Wie hast du das beobachtet?
Also das Markending, würde ich sagen, war zu meiner Jugend schon auch.
So krass wie heute? Ich habe heutzutage das Gefühl, auch so hochpreisige Marken, ne? Ja. Also sei jetzt mal dann auch Gucci und keine Ahnung, Louis Vuitton und so.
Das ist neu.
Das ist halt das ist irgendwie, neu. Das gab's, also wenn früher jemand gekommen wäre und hätte gesagt, mein Cap hat 150 Euro gekostet, dann hätten wir den so wahrscheinlich sogar eher noch dafür ausgelacht, weil es eher blöd war sogar, ja, ne? Aber also das finde ich schon krass, dass das heutzutage so.
Das ist neu, definitiv, aber also dass das vor allem High Fashion wirklich jünger wird,
ja,
und Leute da wirklich Gott weiß, woher die Kohle holen für sowas, ja. Aber Marken haben schon immer eine Rolle, also bei mir auch schon immer eine Rolle gespielt. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass es irgendwie mal die Rede war von jemandem, der hat einen Schuh für 300 Mark oder so, ja. Das kam schon vor. Vielleicht ist es heute ein bisschen extremer, weil es einfach auch weil alles so ein bisschen miteinander vermischt ist, ja. Auch wo und wie Sachen kommuniziert werden. Gerade auch in der Jugend, Social Media. Ob du jetzt dich, du hast dich früher in direkten Konversationen wahrscheinlich nicht so über sowas ausgetauscht, wie du jetzt einfach sehen kannst, was jemand anhat und das kommentierst oder likest. Ja? Also da ist so eine Ebene an Interaktion und auf der so ein Austausch über das stattfindet, den die es vorher nicht gab, würde ich sagen. Aber ich glaube, Marken hatten schon immer den Anspruch, die Jugendkultur zu erreichen. Und es gibt einfach mittlerweile andere Möglichkeiten. Also für Hugo ist das Ziel ganz, wir wissen, okay, Gen Z tickt anders als Millennials. Ja, die konsumieren Media anders, die konsumieren Marketing anders oder nehmen es anders wahr. Für die sind gewisse Themen einfach auch wichtiger als für andere Generationen. Versuchen die natürlich irgendwo aufzupicken und irgendwo mitzuverarbeiten. Und Coachella war ein Ansatz zu sagen, du musst schon auch dahin gehen, wo Jugendkultur stattfindet und sich austauscht. Und da ist Coachella global gesehen ein guter Ort oder einer von vielen. Und das war der Ansatz, so ein bisschen Social Media einfach viel, viel relevanter, viel schneller. Das muss eine Marke einfach auf dem Schirm haben und muss für eine Marke ganz normal sein, wie es vorher für eine Marke normal war oder zu wissen, in welchen TV-Formaten platziere ich meine Werbung oder in welchen Print-Formaten. Ja? Das, was du früher irgendwie in der Bravo als Anzeige geschaltet hast, das machst du heute über deine Kanäle, über Social Media oder über die Zusammenarbeit mit Künstlern zum Beispiel. Ja, also es ist einfach nur so ein Wandel, wo man einfach nur umdenken muss und so, okay, was das früher war, ist ungefähr das heute, aber es ist nicht wirklich viel anders. Mhm. Ja.
Aber wie unterscheidet sich jetzt der Job, außer dass es halt mehr auf das komplette globale Marketing geht? Das heißt, sowieso ist es ja internationaler. Ne? Mhm. Also du hast jetzt ja wirklich die ganze Welt eigentlich, die du da von der Marke mehr oder weniger überzeugen möchtest.
Ja, also die Rolle vorher war auch schon global, aber war natürlich mit einem anderen Impact. Also war, wie gesagt, nischiger und eher auf Teilbereiche bezogen. Jetzt ist schon natürlich der Unterschied, bist natürlich auch viel mehr involviert in Business. Ja, was für Umsätze haben bestimmte Märkte, was für Umsätze haben bestimmte Kollektionsteile, wie sind Stores aufgebaut, also wirklich, so du musst in alles so ein bisschen eintauchen und musst von allem ein bisschen, verstehen. Und dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, um wieder dann den richtigen Content zu liefern. Ja, also das Social-Media-Thema ist jetzt viel wichtigeres, als es in meiner vorherigen Rolle war. Ja, also weil klar, alles, was mit Kampagnen zu tun hat und sowas, ist automatisch messbar. Ja, und wird auch gemessen. Wenn ich irgendwie einen Schuh gemacht habe mit der richtigen Person, das war nicht 1:1 messbar. Ja, also klar, du siehst, wie verkauft sich's, aber dann guckst du auch, hat das vielleicht auch wieder einen größeren Trend ausgelöst oder haben wir davon irgendwie kommerzieller wieder profitieren können? Es war nicht so messbar, wie es jetzt ist. Ja, das ist natürlich schon, hab ich mir ein bisschen ins Knie geschossen.
Vorher hättest du wahrscheinlich auch viel rumlabern können, ne?
So ja, ein bisschen. Klar.
Viel verkaufen können, ja.
Was hast du denn in dem Jahr, bist du jetzt ja ungefähr da?
4 Monate erst.
4 Monate erst,
ach so. 4 Monate erst, ja.
Dann was hast du in den 4 Monaten bis jetzt vor allem gemacht?
Viel. Also tatsächlich, weil es einfach so vielschichtig ist und du so ein bisschen in alles eintauchen musst. Ich weiß, meine erste Woche war nur Onboarding-Calls, also wirklich nur kurze Video-Calls und teilweise Meetings mit allen möglichen Teams und Bereichen etc. Alles so eine halbe Stunde. Komplett durchgetaktet. Ich kam mir vor wie in so einem LinkedIn-Speed-Dating. Ja? Also es war wirklich so. Und du hast dann versucht, zumindest das Gesicht dir zu merken und so ein bisschen, worum es geht, ja. Und dann die zweite Woche war direkt nach Coachella. Also dann war ich schon mittendrin.
Und ganz kurz, aber wie groß ist Hugo Boss? Also auch Mitarbeiterzahl. Ich hab's wirklich, also das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht, die uns zuhören im Zweifel.
Die genaue Mitarbeiterzahl kann ich dir gar nicht genau sagen. Also es ist ein darf mich niemand erschießen.
Nein, aber
die,
Pi mal Daumen sind es 10.000
oder? Das Business sind, glaube ich, 3,5 Milliarden im Moment knapp, mit dem Ziel auf 5 zu gehen, bis 25. Genau. Mit Hugo haben wir auch ein ambitioniertes Ziel, das Business zu verdoppeln, ungefähr. Bis jetzt läuft es aber auch alles sehr gut. Aber es ist natürlich wesentlich kleiner als beispielsweise Adidas im Vergleich. Ich habe so einen ähnlichen Vibe dort, weil das Headquarter auch im Süden ist, auch in einer kleinen Stadt in Metzingen. Vorher war es Herzogenaurach. Einwohnerzahl genau die gleiche. Ja. Hugo Boss, der Big Player in dem kleinen Städtchen. Die nächstgrößere Stadt ist Stuttgart. In Herzogenaurach war es Nürnberg. Distanz gleich. Ja. Also es ist schon weird, wie die Parallelen sind. Aber das ist auch ein Grund, warum ich mich sehr wohlfühle, weil es einfach, ich habe von einer großen deutschen Weltmarke zur anderen gewechselt, so, und es aber beides hat doch so diesen familiären Hauptsitz. Gut, Adidas ist schon ein bisschen gewachsen, aber nee, es fühlt sich noch so, es fühlt sich sehr ähnlich an.
Ja. Aber habt ihr auch schon andere Kampagnen, die du da angeleitet hast oder wahrscheinlich noch nicht in so kurzer Zeit, oder?
Also vieles hat natürlich angefangen, bevor ich gestartet bin. Dann hatten wir jetzt die Babe Collab, die auch super lief und zwar auch so ein erster Schritt für Hugo in die Richtung. Das ist auch was wir ausbauen werden für nächstes Jahr. Also sprechen jetzt auch gerade, da bin ich dann wieder in meiner alten Rolle, spreche jetzt auch gerade mit vielen Partnern international für Collabs für nächstes Jahr. Ich glaube, das wird ganz, ganz gut. Ganz
also spannend. Arbeitest du auch viel mit Leuten, mit denen du jetzt schon bei Adidas zusammengearbeitet hast? Einfach, weil man sich kennt auch? Oder
teilweise, aber auch neu. Mhm. Und vieles ist einfach auch, also wir basteln kampagnentechnisch jetzt gerade daran, wie wir Spring Summer 23, also sprich ab Januar loslegen für nächstes Jahr. Sind dann noch so ein bisschen in der Konzeptionsphase und in der Strategiephase. Parallel das Team aufbauen, weil es wirklich, also die Organisation gab es vorher nicht. Also so wie es vorher nach außen hin viele nur als eine Brand wahrgenommen haben, hat sich das intern auch so ein bisschen gespiegelt, dadurch, dass es kein eigenes Marketing-Team beispielsweise gab. So, es gab, die Leute haben auf beide Brands gearbeitet, aber da Boss das größere Business ist, war für Hugo meistens nicht mehr viel Zeit, Ressourcen, Budget da. Das ist jetzt anders. Also mein Job gab es vorher nicht bei Hugo Boss. Es gab keinen Head of Marketing für Hugo.
Aber noch eine Parallele zu Adidas.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, und es gab kein Team und das baue ich jetzt auf. Genau, habe ich auch bei Adidas aufgebaut. Das ist interessant, weil ich viele verschiedene Spezialisten auch einstellen muss. Ob es Leute sind, die wirklich auf der Marketingseite, auf der Strategieseite sind, auf der Märktekommunikation oder sich um Collabs kümmern. Und das ist ganz spannend.
Also jetzt die Stelle, an der du sagen kannst, bewerbt euch, wir suchen noch.
Unbedingt, wir suchen.
Das war dein Aufruf, okay.
Ja. Du hast es ja schon für mich gesagt. Also,
nee, ja.
Ich hatte jetzt nichts vorbereitet, sorry.
Okay. Mia Sullivan hat auch bei OMR einen Talk gegeben und da hat sie so ein bisschen Zahlen aufgerufen und eine war dann auch, dass es eine Interaktionsrate von 26% gab. Ich weiß nicht, auf einen Post, und ich habe mich gefragt, wie kriegt man das hin, einen Post zu machen, auf den jede vierte Person, die es sieht, reagiert. Weißt du, welcher das war?
Ich glaube, ich weiß, welcher es war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war auch, ich bin nicht ganz sicher, aber am Ende geht es darum, mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten, ja, und mit denen wiederum was zu schaffen, was deren Audience auch mag und nicht zu fern von dem ist für die, was sie sonst mögen. Ja, also ich glaube, das ist es ganz oft. Als Brand alleine bekommst du so einen Post nicht hin, so niemals. Ja, das ist es geht immer mit der zusätzlichen Audience, die du über einen Partner reinholst. Anders gar nicht möglich. Aber es ist auch nicht planbar. So, natürlich bist du von allem überzeugt, was du postest. Denkst du, das ist das Ding. Ja, und 9 von 10 sind halt so eher nicht das Ding. Ja, und einer dann schon. Ja, also ich würde schon sagen, dass das schon immer das Zusammenspiel ist, zu wissen, mit wem, zu wissen, was und zu wissen, wann. Ja, und das ist, vieles davon ist ein bisschen Glück.
Ja. Bleibt der Fokus denn trotzdem auch bei Hip-Hop?
Auch da, ja. Ich würde jetzt sagen, primär ja. Aber es gibt auch noch andere starke Genres, die für Gen Z gerade relevant sind, die aber auch fließend ineinander übergehen.
Ich wollte gerade sagen, gibt's da...
Wenn du anguckst, der größte Popstar für die Gen Z Generation ist Billie Eilish. Und wenn du jetzt Billie Eilishs Musik versuchst einzuordnen, wird schon auch schwer. Du hast super viel Einflüsse vom Hip-Hop, ja? Beats technisch, teilweise rappt sie ja auch. So, und ich glaube, das ist einer der größten Insights bei Gen Z, ist, dass die so fluid sind. Ja, die sind so, die hören heute das, die hören morgen das.
Das macht doch gleichzeitig auch so schwer, ne? Ja, weil das gibt zumindest aus musikalischer Sicht keine klassischen Genres mehr, ne? Das gibt nur, da geht nur noch um Gefühle am Ende des Tages oder um Mood.
Genau.
So, und welchen Mood hast du heute und welchen hast du morgen und dann.
Und das musst du, genau, und das musst du bereit sein, ein bisschen mitzugehen und mitzutragen.
Ja.
Das kann nur der Ansatz sein. Also, sich jetzt auf irgendwas zu versteifen, würde nicht funktionieren. Aber klar, Hip-Hop, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist für mich gerade dominierend in der Popkultur. Führt kein Weg dran vorbei. Gerade wenn es darum geht, dass ich auch einen gewissen Look damit verbinden möchte und auch wirklich, dass die Konsumenten dann auch ein Interesse daran haben, nicht nur, was sie da hören, sondern auch, was hat die Person an. Ich möchte genauso aussehen. Mhm. Und ich das mit Hugo als Marke auch liefern kann. Ja, wie du schon sagtest, also bei vielen Künstlern, die haben Bühnenoutfits an. Es bringt mir dann nichts, wenn ich weiß, okay, ich habe den relevantesten Künstler, aber ich als Marke habe gar nichts, was ich denen anbieten kann, damit sie sich so anziehen können. Ja, wir hatten das als in der Zusammenarbeit mit Stormzy, da war es auch so, der hat von Anfang an gesagt, hey, ich will nichts kreieren. Wir hatten auch eine Collab mit ihm, die Partnerschaft schon lange. Und der war so, hey, ich will nicht irgendwie was die Kids sich nicht leisten können oder was so nur limitiert ist. Ich will, dass die sich so ihre eigene Murky Uniform kaufen können. Ja, dass sie wirklich, dass es was ist, was überall erhältlich ist, was sie an mir sehen, was ich auch trage. Wenn du ihn siehst, Jogginghose, Ultra Boost, oben ohne, auf die Bühne, los geht's, ja. Hat funktioniert, war gut. Und ich glaube, den Match musst du haben.
Ein bisschen. Aber der Preis ist jetzt ja schon anderer dann bei Hugo, ne? Das heißt, das ist jetzt schwieriger, das irgendwie nochmal so zu gestalten, oder?
Gar nicht so. Der unterscheidet sich gar nicht so von Originals.
Ist das? Also ich hätte auch zumindest hochpreisiger eingeschätzt. Klar, wenn du, also nicht High Level, aber schon hochpreisig.
Natürlich, sobald du in Anzüge gehst, ja. Hugo hat auch Anzüge noch, Anzugbusiness, aber Shirts, so Sweatpants, Schuhe, das ist ungefähr im selben Bereich, ja. Auf jeden Fall.
Und damals, das habe ich er googelt, hatte sogar Michael Jackson auf dem Thriller-Cover. Das war auch ein Boss-Anzug, glaube ich.
Ernsthaft?
Ja.
Du bist ein krasser Typ.
Das wusste ich nicht.
Das ist unfassbar manchmal.
Irgendwo wurde es erwähnt. Es gab auch, glaube ich, noch mehr Beispiele, wo ich dachte, ah, krass. Und da ging es dann auch. War wahrscheinlich auch im Talk von Mia Sullivan, dass sie das erwähnt hat. Und dass es halt auch in Zukunft einfach das Ziel ist, wieder so stattzufinden. Also, dass man im Prinzip so ein bisschen an Momentum verloren hat.
Ja.
Das jetzt wieder aufbauen muss. Mhm. Habt ihr oder hast du einen Künstler, wo du sagst, mit dem würdest du super gerne zusammenarbeiten?
Da würde ich ja jetzt dann meine Verhandlungen extrem torpedieren, wenn ich das jetzt schon sagen würde.
Na, du kannst ja auch sagen, würdest du gerne, aber ist irgendwie ist schon geplatzt.
Nee, fällt mir tatsächlich jetzt gar nicht ein.
Siehst du einen deiner Künstler, den wir hier jetzt an Boss mal vermitteln können?
Finch. Aber
habt ihr auch Fußballtrikots?
Keine alten. Nee, aber auch sonst keine, glaube ich.
Ja, dann wird's mal Zeit.
Also wüsste ich jetzt auch nicht, müsste ich auch ein bisschen länger drüber nachdenken, tatsächlich auch. So, aber ja, fällt mir aber auch keiner ein. Aber auch da würde ich meine Verhandlungsposition ja jetzt extrem schmälern.
Nee, wir würden es jetzt einfach, also wir machen das jetzt einfach klar. Aber gut, ich merke schon, ihr nehmt euch da ein bisschen mehr Zeit für eure Verhandlungen.
Na klar, muss ja wohl überdacht sein.
Ja. Okay. Also er kann gerne schnell machen, ich lass mir Zeit.
Was sind denn deine persönlichen Ziele?
Naja, schon. Also ich habe mir schon auf die Fahne geschrieben, die Brand bekannt zu machen, ja, und die Brand vor allem relevant zu machen. Und möchte da schon einbringen, was ich bisher so mitbringe und auch viel für Cultural Background. Und solange ich mich da auch ein bisschen ausleben, verwirklichen, einbringen kann, bin ich happy. Wie gesagt, ich hätte den Move nicht gemacht zu einer anderen Brand, wo es darum gegangen wäre, ja, da ist der Marketing-Typ jetzt weg, übernimmst du mal, aber du weißt im Prinzip, das geht einfach so weiter. Ne?
Für
das
dich muss schon eine Stelle neu geschaffen werden. Das ist
es gar nicht, aber die Tatsache, dass sie...
Grundvoraussetzung.
Die Tatsache, dass es einfach so eine carte blanche ist, ja, dass sie wirklich sagen, hey, wir haben die Möglichkeiten, das noch in alle Richtungen zu drehen und zu pushen. Und da auch mein Eindruck aus den ersten 4 Monaten ist, da auch wirklich super motivierte Leute sind, wo es noch mehr Bock macht. Also du hast dort keine Meetings, wo Leute sind so, nee, und lass noch mal 15 Feedback schleifen, sondern das sind ganz viele sehr, sehr motivierende und positive Meetings, weil die Leute einfach Bock haben, Gas zu geben, so, ja, in allen Bereichen, ob es bei Produktdesign, egal wo ist, die Leute in den Märkten, und ja, das sind, meine persönlichen Ziele sind da einfach glücklich zu werden, oder sagen wir mal zu bleiben, im Moment bin ich schon.
Das ist doch schön.
Krass. Ich finde es so ein bisschen absurd, weil gefühlt von außen betrachtet ist die Marke halt schon so wahnsinnig bekannt, ne, und aber man will das halt noch steigern. Ich finde interessant, dass irgendwie, vielleicht nehme ich es auch einfach nur anders wahr.
Es gibt aber auch so unfassbar viel. Ich habe deswegen auch mit den 100 Brands, ich habe mal einfach geguckt, wie viele Modemarken es gibt. Und das ist, du wirst ja erschlagen, Dior, Gucci, Prada und so weiter. Aber da war dann tatsächlich auch eine Liste, um das vielleicht nochmal zu bestätigen, wo irgendwie, ich weiß nicht, Labu oder eben, nee, Labu ist was anderes. Irgendwie so in der Richtung hieß die Seite.
Labu hat klingt auch ganz schmuddelig gerade, was auch immer, was du aber da vorhast gerade.
Bist du es? Nein. Wulu, irgendwie so in der Richtung hieß die Seite und hat einfach gerankt, so die Top 30 Luxusmarken, und da war Boss zum Beispiel auch gar nicht dabei, aber allein, dass es halt so viele gibt, also Dior, Balenciaga, Gucci war glaube ich eins und hat das dann auch bewertet, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Adidas sogar dabei, also nicht nur
War Luxus. Das die von Lyst? Die Lyst, Liste, der Lyst-Index neulich vielleicht.
Ich weiß es nicht genau, aber ich habe auf jeden Fall gedacht, es gibt so unfassbar viele Marken, auch sowas wie Esprit oder so, die auch total winzig sind, also am Umsatz gemessen und sowas. Das ist halt schon, Uniqlo ist riesig, das wusste ich auch nicht und so. Also da rauszustechen ist ja gar nicht auch so weit entfernt, glaube ich, von jetzt als Künstler.
Ja, absolut, voll.
Und weil du sagst, so klar, Hugo Boss ist mega bekannt, weltweit. Ja, aber die Challenge ist, von wirklich bekannt zu auch relevant. Das ist das Gap.
Das ist das Gap.
Verstanden. Und das ist die Challenge, die wir gerade haben. Auch die Leute kennen alle Hugo Boss. Jeden, den du ansprichst, sagt, ja. Aber wird es ihnen was ausmachen, wenn wir morgen nicht mehr da wären? Das ist die Frage. Ja? Und die müssen sie jetzt vermehrt mit Ja beantworten, die Relevanz zu kriegen. Und das ist aber auch der Vorteil, den wir haben, ist, wir sind jetzt keine Brand, auch mit Hugo nicht, die aus dem Nichts kommt, die du vorstellen musst, sondern du hast schon diese Bekanntheit.
Diese Historie, ja.
Und dir sind viele Türen schon offen, die anderen neuen Brands vielleicht verschlossen sind. Ja, du kommst mit einer Historie, du kommst mit einem kompletten Setup, ja, mit einer Expertise. Man hast wirklich was vorzuweisen und musst es jetzt einfach nur noch mal entstauben und Gas geben. So.
Geil.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, ne? Also ich glaube, wir haben viele Parallelen gesehen tatsächlich zu Mode und Künstler, weil ja auch die unter Umständen bekannt sind, aber die Relevanz verloren haben und auch, glaube ich, ganz schön hart dran zu knacken haben, dass ihr beide auch gerne aufbaut. Also auch dein Wechsel zu Chapter One war wahrscheinlich ähnlich motiviert. Hey, nochmal Neustart, aber auch da irgendwie nochmal komplett mit mehr Power
ranzugehen. Ja, super ähnlich, absolut, klar.
Und wir bauen ja auch mit diesem Podcast hier gerne was auf. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Sehr. Vielen Dank für die Einleitung.
Und ja, ihr abonniert den Podcast, drückt einen Daumen hoch gerne. Wenn ihr auf Spotify hört, dann bewertet uns und auf Apple Podcast auch. Das war Talk This Way.
Danke dir.
Nice. Vielen Dank. Talk This Way. Talk This Way.